Wir sprechen davon, dass der verheißene Geist nicht vor Pfingsten kommt, und sahen aus Johannes 7, dass dieses dort so zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt, in Johannes 7 heißt es, nicht bevor Jesus verherrlicht wird. Die Verherrlichung beginnt in der Auferstehung. Theoretisch von diesem Text her hätte es dann anschließend geschehen können, aber Kapitel 16, Vers 7 sagt, dass es nicht vor der Himmelfahrt geschieht. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kann der Geist nicht zu euch kommen. Also vor Himmelfahrt geschieht es nicht. Und in Apostelgeschichte 1 ist es auch nicht geschehen bis am Himmelfahrtstag. Denn am Himmelfahrtstag, sagt Jesus, sie sollen immer noch warten. Also in Apostelgeschichte 1, 4 und 5 ist die Verheißung immer noch nicht eingetroffen, eingelöst worden. Erst am Pfingsttage, sagt Petrus in Johannes, Apostelgeschichte 2, Vers 33, sagt er, die Verheißung hat er jetzt ausgegossen, das heißt den Heiligen Geist. Diese drei Stellen, Johannes 7, 39, 16, Vers 7 und Apostelgeschichte 1, 4 und 5 zusammen mit Kapitel 2, Vers 33, also die vier Stellen, haben Konsequenzen für die Auslegung von Johannes 20. Diese Stellen wollen wir einmal aufschlagen. Johannes 20, 19 bis 22. Als es nun an jenen ersten Wochentage Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus wieder zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater sandte, so schicke ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Dieses heißt nicht also, dass sie den Heiligen Geist empfingen in dem Sinne, wie er verheißen hatte. Das heißt, was wir eben gelernt haben, von den Bezeichnungen und der Bedeutung der Verheißung, das war hier nicht geschehen. Hier geschieht keine Wiedergeburt, kein Ausgießen des Geistes. Hier ist kein Heil, keine Rettung von dem, wovon wir eben gesprochen haben. Die Frage erhebt sich natürlich, was ist hier denn geschehen, wenn das nicht geschehen ist? Das wissen wir eigentlich nicht. Aber wir müssen nicht wissen, was geschah, um zu wissen, was nicht geschah. Was nicht geschah, wissen wir. Ne? Was nicht geschah, ist das, was am Pfingsten geschah. Das ist klar. Also, weil es erst am Pfingsten geschehen konnte. Was eigentlich aber dennoch geschehen ist, das ist schwer zu sagen. Es sind einige Möglichkeiten. Erstens, es ist möglich, dass der Geist hier überhaupt nicht in irgendeiner Weise gegeben wurde. Denn es steht nicht geschrieben, dass Jesus ihnen Geist gegeben hat. Es steht nur, empfand den Geist. Und das ist ein Befehl, ein Imperativ. Das könnte sich darauf beziehen, dass die Jünger warten sollen. Empfangt ihn, das heißt, wartet auf ihn, bis ihr ihn empfangt. Zumal dieses in Verbindung mit ihrer Sendung steht, wie mich der Vater sandte, so schicke ich euch. Und diese Sendung beginnt ja erst am Pfingsttag. Ich war. Wartet in Jerusalem, Lukas 24. Vergebung soll verkündet werden, aber erst, wann die der Ausrüstung in Kraft hat. Ne? Ja. Warum ist sie nicht? Warum müssten sie den Geist bekommen haben, nur weil er sie anpustet? Könnte ein Zeichen sein, ja? Er hat ja nur gepustet, ja? Steht nicht geschrieben, dass als er tat, dass ist ja Luftbewegung. Und Luftbewegung ist ein Bild vom Heiligen Geist. Ist noch nicht der Heilige Geist selbst. Er hat ihn nicht den Heiligen Geist notwendigerweise entgegengeblasen. Das heißt, theoretisch könnte es sein, dass nichts geschehen wäre, außer dass er gehaucht hat. Und zwar als Zeichen, dass er kommen werde sie sollten darauf ihn warten. Es gibt eine Sitte in jenen Ländern, in jenen Gegenden, wenn man das tut, wenn jemand dem anderen anhaucht in dieser Weise, ist das ein Zeichen von Ermutigung. Und in diesem Sinne könnte das zu verstehen sein. Aber die zweite Möglichkeit ist, wie es für Sie eher einleuchtet, und ich glaube auch, dass hier tatsächlich Heiliger Geist gegeben wurde. Nur wenn wir jetzt streng exegetisch vorgehen, müssen wir uns den Möglichkeiten stellen. Also, es ist möglich, steht nicht geschrieben, aber es ist möglich, dass der Heilige Geist hier gegeben wurde. Aber im alttestamentlichen, das heißt vorpfingstlichen Sinne, nicht im pfingstlichen Sinne oder nachpfingstlichen Sinne. Das heißt, so wie im Alten Testament, wie wir gelesen haben, zwischen Schöpfung und Messias, der Heilige Geist kommt und geht, so würden die Jünger hier ein Maß des Heiligen Geistes bekommen, um übergeleitet zu werden für diese 40 Tage, wir sind ja hier im Auferstehungstag, ja? Oder 50 Tage besser, dass der Heilige Geist hier sie begleitet bis zum Pfingsttag, da ja Jesus nicht ihr ständiger Begleiter ist. Vor seinem Tode war er ihr ständiger Begleiter gewesen, drei, vier Jahre. Aber jetzt kommt er und geht er. Er erscheint manchmal während dieser Zeit, aber er ist nicht ihr ständiger Begleiter. Kann sein, dass er ihnen hier Überleitungshilfe gibt, mittels des Geistes. Das wäre dann im selben Sinne, wie er mal ihnen Kraft des Geistes gab, als er sie aussandte. Einmal 70. Und dann hat er, heißt es, ihnen Vollmacht gegeben für ihre Verkündigung. Und sie haben Wunder getan, selbst wohl auch Tote auferweckt in jener Zeit. Das haben sie wohl in der Kraft des Geistes des Messias getan. Jesus hat ihnen also ein Maß von göttlicher Hilfe gegeben, für eine Zeit, wo er nicht mit ihnen geht. Nachdem sie zurückgekommen waren, waren sie wieder bei ihm und dann wurde diese Kraft wahrscheinlich zurückgezogen. Das heißt, vor Pfingsten kommt und geht der Geist, wie wir schon vorhin sagten im Alten Testament. Das wäre eine Möglichkeit. Und mir scheint, das ist die Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, es steht nicht genau geschrieben, was hier geschieht. Klein b, der Zeitpunkt im Rahmen der persönlichen Heilsgeschichte. Wir haben vom Zeitpunkt innerhalb der allgemeinen Heilsgeschichte gesprochen. Wie ist es jetzt mit unserer persönlichen Geschichte?
Es gibt verschiedene Gruppen, die den Heiligen Geist auch verschieden erleben. Und wir wollen uns diese verschiedenen Gruppen anschauen. Das heißt, es ist nicht einheitlich. Die Frage nach dem Zeitpunkt im Rahmen der persönlichen Heilsgeschichte ist nicht einheitlich. Deshalb wollen wir einmal von Anfang an beginnen und sehen, wie es in den jeweiligen Situationen aussieht und dann zum Letzten uns fragen, wie es heute ist. Römisch 1, Doppelpunkt. Wie sah es aus für die Jünger am Pfingsttage? Die 120 bzw. 500. Warum sage ich 500? Ja, und die dürften am Pfingsttage, 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus, immer noch am Leben sein. In 1. Korinther 15 sagt Paulus einmal, dass bei einer gewissen Gelegenheit mehr denn 500 Jesus gesehen hätten. Und am Pfingsttage dürften diese 500 immer noch da sein, wenigstens der größte Teil. Aber am Pfingsttage waren nur 120 dabei. So steht es in der Apostelgeschichte 1. Die Frage ist, wie jemand sie auch gestellt hat, wo waren die 380? Er sagt, so ist es auch heute. Es sind viele Christen, aber nur ein Teil von ihnen hat den Heiligen Geist. Da geht die Exegese sehr schnell irre, beziehungsweise hört sie auf, Exegese zu sein. Und wird sie Eisegese, das heißt, nicht auslegen, sondern hineinlegen. Die 500, beziehungsweise die 380, die nicht da waren, die werden wohl auch den Heiligen Geist bekommen haben, wo sie waren, nur wird nicht von ihnen berichtet. Denn sie waren auch Jünger von Jesus Christus. Und warum sollten sie ausgelassen werden? Aber wir haben nur den Bericht von Pfingsten, und wie war es für diese? Sind diese bekehrt? Haben sie eine Umkehr erlebt? Ja, sie sind Nachfolger Jesu. Sie sind Menschen, die an Jesus glauben. Aber sie haben nicht den Heiligen Geist gehabt. Und wenn sie nicht den Heiligen Geist haben, dann haben sie auch nicht das, was der Heilige Geist bringt, nämlich das Heil. Also, für sie in ihrer persönlichen Heilsgeschichte kommt der Heilige Geist nach ihrer Umkehr. Das ist, was wir dort festhalten. Für die Jünger am Pfingsttage kommt er nach ihrer Umkehr, wie es in Johannes 7 stand. Ich sagte vom Geist, die an ihn glaubten, empfangen sollten oder würden. Sie glauben, aber sie haben nicht den Geist. Schlagen Sie mal auf Johannes 1. Beachten wir hier einmal die Zeitformen. Vers 12 und 13. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, das heißt die Berechtigung, das Recht, Gottes Kinder zu werden, gab es Vergangenheitsform. Gab er damals, als sie bei ihm waren, Vollmacht bzw. das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, nicht glaubten. Jetzt glauben sie an seinen Namen. Welche? Diese, die an seinen Namen glauben, die ihn aufnahmen, denen er das Recht gegeben hatte, Gottes Kinder zu werden. Welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Als sie Jesus aufnahmen, damals, als Jesus auf der Erde waren, waren sie noch nicht Gottes Kinder, wurden sie auch nicht Gottes Kinder. Wurden sie nicht aus Gott geboren, um Gottes Kinder zu werden. Sie glaubten an ihn, und hatten ihn aufgenommen, aber sie hatten nicht die Wiedergeburt. Diese bekamen sie nach Johannes 7 erst, als der Geist kam. Heute natürlich dürfen wir diese Stelle nehmen und wissen, dass das heute nicht so ist, aber wir kommen gleich dazu. Die Jünger Jesu, die den Heiligen Geist um etwa 9 Uhr morgens am Pfingsttage bekommen, für sie geschieht dieses nach der Umkehr. Das heißt, für sie fallen auseinander Bekehrung und Wiedergeburt oder Empfang des Geistes. Römisch 2, Doppelpunkt. Wie war es für die 3000 am Pfingsttage? Die dürften mit ihrer Umkehr den Heiligen Geist empfangen haben, wie Petrus das zum Ausdruck bringt in Kapitel 2 der Apostelgeschichte, Verse 38 und 39. Tut Buße, so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Da fallen Bekehrung und Empfang des Geistes und Wiedergeburt zusammen. Die große Frage ist ja, in diesem Komplex ein Dreieck. Umkehr, Geistempfang, Wiedergeburt oder beziehungsweise Heilsempfang. Die Frage ist, was geschieht zur gleichen Zeit, was geschieht nicht zur gleichen Zeit? Sind dies drei verschiedene zeitlich auseinanderfallende Erfahrungen oder fallen zwei von diesen zusammen oder fallen drei von diesen zusammen? Oder kann es manchmal so sein, manchmal so? Das ist die große Frage. Darin unterscheiden sich Charismatiker und Nicht-Charismatiker. Wir haben gelernt vorher, als wir Bezeichnungen und Bedeutung betrachteten, dass diese zwei zusammengehören. In der Prophetie und in der Erfüllung ist dies ein Guss und kann nicht auseinandergerissen werden. Erst der Geist bringt das Heil und das Heil kommt nicht ohne den Geist. Aber wann der Geist kommt, kommt unbestimmt das Heil. Dies ist eine organische Einheit und kann nicht auseinandergerissen werden. Hier müssen wir all die verschiedenen Bezeichnungen beachten, die für dasselbe Ereignis gebraucht werden. Ausgießen und so weiter. All die Verheißungen, also all die Bezeichnungen und die Bedeutung. Umkehr, jetzt haben wir nur zwei, weil dies eine Einheit ist, haben wir nur zwei. Die Frage ist, sind Umkehr und dieses Ereignis zeitlich zusammenfallen? Und da merken wir nicht notwendigerweise. Am Pfingsttage liegt, bei der ersten Ausgießung, es sind ja zwei Ausgießungen am Pfingsttage, bei der ersten Ausgießung fallen sie auseinander für die 120 bzw. 500. Bei der zweiten Ausgießung, wenn die 3000 sich bekehren nach der Predigt von Petrus, da fahren sie wahrscheinlich zusammen. Ja. Jetzt kommen wir nach Samaria.
Ja. Jetzt alle Menschen, die sich bekehren, dass es zusammenfällt.
Dazu kommen wir noch. Ja. Das ist okay. Die Frage ist im Raum, aber wir wollen jetzt Schritt für Schritt vorwärts gehen. Sie können warten. Jetzt die Samariter. In Apostelgeschichte 8, Römisch 3, Vers Doppelpunkt. Römisch 3, Doppelpunkt. Wie war es bei den Samaritern? Fielen Bekehrung und Empfang des Geistes zusammen oder nicht? Nein. es fiel auseinander. Für die Samariter fielen die zwei auseinander. Am Pfingsttage, als die zwei auseinanderfielen, war es klar, warum, nicht wahr? Warum fielen Bekehrung und Empfang des Geistes für die 120 bzw. 500 auseinander? Weil es unmöglich war, den Geist vorher zu bekommen. Heilsgeschichtlich konnte das erst am Pfingsttage geschehen, aber es gab schon vorher Menschen, die an Gott glaubten und jetzt an den Messias glaubten, aber es war unmöglich für sie, den Heiligen Geist zu bekommen, weil Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war und den Heiligen Geist noch nicht geschickt hatte. Das musste so sein. Aber in Samaria fragen wir uns, warum darf es dann nicht auch jetzt so sein wie am zweiten Mal am Pfingsttag bei den 3000? Das wissen wir nicht. Es steht nicht geschrieben in Apostelgeschichte 8, warum die Samariter den Heiligen Geist nicht bei ihrer Bekehrung bekommen haben. Allerdings, so eine große Tragödie ist das auch nicht. Das heißt, wir wissen, in welchem Heilszustand sie waren. Sie waren in einem Heilszustand wie Menschen vor Pfingsten, wie Petrus und Johannes und die vor Pfingsten. Sie waren bekehrt, aber hatten eben nicht den Heiligen Geist und das Heil noch nicht. Warum? Vermuten können wir. Und die Vermutung liegt auch sehr, sehr nahe. Von Johannes 4 lernen wir ja, dass eine große Spannung war zwischen Samaritern und Juden. Und jetzt lernen wir, dass wenn der Heilige Geist beginnt zu wirken, übersieht er nicht unsere menschliche Schwäche. Und er nimmt Rücksicht auf diese Spannung. Er weiß um die Gefahr offensichtlich, dass hier zwei Richtungen auseinandergehen oder zwei, sagen wir es einmal so, wenn die Samariter den Heiligen Geist bekommen hätten, dann könnte es gewesen sein, dass die Gemeinde in Jerusalem immer noch herabgesehen hätte auf die Gemeinde in Samaria. Und das ist aber nicht richtig. Egal wer es ist, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ob Jerusalem oder Judäa oder Samaria oder bis an die Enden der Welt, alle dürfen das Heil in Empfang nehmen. Und es wäre schwierig gewesen, wenn diese zwei Gemeinden, Samaria und Jerusalem, nicht miteinander hätten Gemeinschaft gehabt. Jetzt scheint es, als ob der Heilige Geist die Apostel in Jerusalem darauf aufmerksam macht. Bitte, ich warte jetzt, kommt ihr nach Samaria und identifiziert ihr euch mit dem, was ich hier tue. Er weiß um die Schwachheit der Apostel und nötigt sie, nach Samaria zu kommen und sich zu der Bekehrung der Samariter zu stellen. Sie können sich vorstellen, wie schwer das für Johannes gewesen sein mag. Denn er mit seinem Bruder Jakobus, die hatten ja mal Feuer vom Himmel herabrufen wollen für die Samariter, als sie ihnen nicht keine Übernachtungsbleibe gönnten. Ja. Jetzt muss Johannes ganz schön und demütig nach Samaria kommen und sagen, ja, ihr dürft auch dabei sein. Ja. Ihr seid meine Brüder und Schwestern, musst ihnen die Hand reichen, musst die Hände auf sie legen, sie anfassen, ja, und sie auf dieselbe Stufe bringen wie die Juden in Samaria. Fortan ist kein Unterschied zwischen Samaritern und Juden. Das mussten die Apostel lernen, das musste die Gemeinde in Jerusalem lernen. Und jetzt ist es aber klar, nachdem der Heilige Geist das so gezeigt ist, braucht er das nicht mehr zu tun. Jetzt ist es klar, Menschen verschiedener Kultur, auch wenn sie ähnliche Religion haben, aber verschiedener Kultur, die sind eins in der Gemeinde Jesu. Wieder kann man fragen, kann das wieder passieren? Warten wir mit dieser Frage und gehen wir weiter. Römisch 4, Doppelpunkt. In Caesarea. Wie ist es da in der persönlichen Heilsgeschichte der Menschen im Haus des Cornelius in Bezug auf ihre Umkehr? Erleben sie den Heiligen Geist und das Heil mit ihrer Umkehr oder nach ihrer Umkehr. Hier ist es klar, sie erleben den Heiligen Geist und das Heil, das neue Leben, mit der Umkehr. Es steht geschrieben, dass sie Buße taten und glaubten und daraufhin den Heiligen Geist bekamen. Und das war sogar während Petrus predigte. Das ist schön, wenn schon bevor die Predigt zu Ende sind, Menschen zum Glauben kommen. Und das geschah hier. Der Heilige Geist fiel. Petrus sagt später, er gesteht, ich hatte eigentlich nur angefangen zu predigen. Ja. Und er hatte also vor, noch länger zu sprechen. Aber der Heilige Geist hat ihm das Wort abgeschnitten. Ich wünschte, er würde das bei mir auch mal tun. Damit ich wüsste, wann ich aufhören sollte. Also Apostelgeschichte 10 und 11, 10 ab 44 und 11, Verse 15 bis 18, da haben wir Geistempfang zusammen mit der persönlichen Umkehr. Da fallen sie zusammen. Römisch 5, Doppelpunkt. Ephesus. Wie ist es dort? Dort fallen sie wieder auseinander. Der Zeitunterschied ist dort nicht so lange wie in Samaria, aber er ist immer noch da. Paulus kommt vorbei, diese Johannesjünger bekehren sich zu Jesus unter der Seelsorge von Paulus. Und er tauft sie. Sie sind bekehrt und getauft, haben immer noch nicht den Heiligen Geist. Bis Paulus ihnen die Hände auflegt. Dies ist Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Warum hat Paulus ihnen die Hände aufgelegt? Das wissen wir nicht. Das steht dort nicht geschrieben. Wir können nicht sagen, dass er ihnen die Hände auflegte, damit sie den Heiligen Geist empfingen. In Samaria war das so. Man legte ihnen die Hände auf und betete für sie, dass sie den Heiligen Geist bekommen könnten. Vielleicht war das so in Ephesus bei Paulus. Aber wir wissen das nicht. Steht nicht geschrieben. Vielleicht war es einfach Usus, üblich, dass man nach einer Taufe die Hände auflegte. Das ist bis heute noch Gebrauch oder Brauch bei vielen Christen. Nach einer Taufe wird dem Täufling die Hände, werden ihm die Hände aufgelegt. Vielleicht hat Paulus es deshalb getan, weil es damals Sitte war. Und Paulus ist vielleicht selbst überrascht, als dann etwas geschah. Aber ich würde eher denken, er hat ihnen die Hände aufgelegt, damit sie den Heiligen Geist bekämen. Wir haben hier also ein Auseinanderklaffen. Erst Bekehrung und anschließend, wir wissen nicht wie lange, vielleicht ein paar Stunden nachher, weil die Taufe noch eine gewisse Zeit brauchte, haben sie den Heiligen Geist bekommen. Wieder erhebt sich die Frage, warum hier wieder etwas anderes? Warum nicht, fällt das nicht zusammen? Warum können sie nicht den Geist bekommen, wenn sie an Jesus geglaubt haben? Wir wissen es nicht, nicht genau. Es steht nicht geschrieben. Aber wir müssen nicht wissen, was geschah, um wissen zu können, was nicht geschah. Was nicht geschah, war, dass sie den Heiligen Geist bei ihrer Bekehrung empfingen und wiedergeboren wurden. Sie waren bekehrt, aber nicht wiedergeboren. Wir können aber vermuten, genau wie in Samarien, dürfen wir vermuten, warum. Das liegt auch ziemlich nah, nicht so nah wie dort, aber man könnte Vermutungen anstellen. Was ist die Situation in Ephesus? Die Situation ist diese. Paulus war schon in Ephesus gewesen, vorher, und hatte dort in der Synagoge das Evangelium verkündet. Menschen waren zum Glauben gekommen. Er wollte aber schnell weiter und ist nicht lange geblieben in Ephesus. Er ließ aber zwei Mitarbeiter zurück, ein Ehepaar, Aquila und Priscilla. Und diese zwei haben ihn dort vertreten. Nach einer Weile, als er in Jerusalem gewesen war und wohl auch in Antiochien, kam er über Land durch die heutige Türkei wieder nach Ephesus. Inzwischen war Apollos dort gewesen, hatte dort verkündigt. Und möglicherweise waren diese Männer dort getauft, wir wissen es nicht, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, Paulus kommt jetzt vorbei und tut wahrscheinlich, was er in Apostelgeschichte 20 einmal sagt. Er geht von Haus zu Haus. Er tut zweierlei. Paulus verkündet das Evangelium auf zweierlei Art und Weise. Persönlich, von Mann zu Mann oder in kleineren Gruppen und öffentlich. Er sagt, öffentlich und von Haus zu Haus habe ich das Evangelium verkündet. Das sagt er einmal später, gerade den ephesischen Ältesten. Und das dürfte er hier getan haben in Apostelgeschichte 19. Er ist von Haus zu Haus gegangen und entdeckt da Männer, das könnten Christen sein, die haben eine christliche Sprache. Aber es stellt sich dann heraus, sie sind nicht Christen. Das heißt, sie glauben nicht, sie sind nicht Nachfolger von Jesus, nur von Johannes dem Täufer. Und wir wissen, wir haben es gelesen, was da geschehen ist. Warum fällt hier Geisterfahrung und Bekehrung auseinander? Wahrscheinlich, weil zum letzten Mal klar werden soll, dass egal welcher Nationalität, welcher Kultur man ist, man in Christus eins sein soll. Hier haben wir das Gegenteil von dem, was wir in Samarien haben. In Samaria haben wir eine jüdische Gemeinde, die ist da in Jerusalem, und hier sind neue, und die sollen anerkannt werden. In Ephesus haben wir möglicherweise umgekehrt. Wir haben eine möglicherweise internationale Gemeinde. Auf jeden Fall ist die Gemeinde Jesu in dieser Zeit schon international. Viele Heiden sind zum Glauben gekommen. Aber jetzt ist eine kleine Gruppe von Juden und die könnten sich absondern von der großen Gemeinde. Und das ist genau, was heute geschieht bei vielen Juden, die zum Glauben kommen. Die kapseln sich ab und bilden eine judenchristliche Gemeinde und das sollen sie nicht tun. Apostelgeschichte 19 ist für uns heute eine sehr starke Wegweisung. Juden, die heute zum Glauben kommen, dürfen sich als messianische Juden verstehen. Aber wenn eine christliche Gemeinde, die aus Heiden besteht, im Raum ist, sollten sie mit diesen zusammen anbeten und Gemeinschaft haben. Wenn das in Jerusalem ist, das ist klar, Israel ist ein israelitisches Land, gut, da können sie das unter sich machen. Aber in anderen Ländern, wo Heiden sind, wenn die Juden unter den Heiden wohnen, dürfen sie sich nicht abkapseln, sondern müssen sich eingliedern in die gesamte Gemeinde. Denn in der Gemeinde Jesu soll kein Unterschied sein zwischen Juden und Griechen. Sie sind alle eins in Jesus Christus. Das wird hier scheinbar dokumentiert. Der Heilige Geist wartet. Jetzt muss ich noch etwas hinzufügen. Die Tatsache, dass die Samariter den Heiligen Geist nicht empfingen, als sie an Jesus glaubten, als sie sich bekehrten, und dass die Epheser, diese 12 Männer in Ephesus, nicht den Heiligen Geist bekamen, als sie sich bekehrten, war nicht ihre Schuld. Heute aber, wenn man meint, jemand ist bekehrt, hat aber noch nicht den Heiligen Geist, legt man es ihm nahe, dafür zu sorgen, dass er den Heiligen Geist noch kriegt, beziehungsweise noch getauft wird. Ja. Da ist es anders. Wir haben in der Schrift keine Parallele für das, was heute in der charismatischen Bewegung passiert. Die haben kein Vorbild, keine Präzedenzfall in der Heiligen Schrift. Die Fälle in der Heiligen Schrift sind nicht das, was heute geschieht. Die Fälle in der Heiligen Schrift sind Fälle, wo Menschen überhaupt noch nicht wiedergeboren waren und es ging darum, dass sie das himmlische Heilsgut mit dem Heiligen Geist empfingen Und dieses Auseinanderfallen hatte nichts zu tun mit ihrem Wohl, mit ihrem Wollen. Dass sie waren einfach Gegenstände des Handelns Gottes. Sie konnten nichts dafür. Ihre Bekehrung war vollkommen in Ordnung. Dass sie den Heiligen Geist empfingen, dafür konnten sie rein nichts. Gott selbst hat gehandelt. Und Gott gab ihnen den Geist, als er wollte und nicht als sie wollten. Sie sind also ein Beispiel für spätere Zeiten, nicht ein Vorbild, aber doch ein. Gott hat an ihnen gehandelt und etwas gesagt über seine Gemeinde, das wir wahrnehmen sollen. Also, es kann sein, dass hier in Ephesus nachträglich gezeigt wird, wieder, dass die Gemeinde eine Gemeinde sein soll. Sechstens, Römisch 6, Doppelpunkt. Wie ist es bei Gläubigen nach Ephesus? Nach diesem. Paulus war einige Jahre in Ephesus. Was in Apostelgeschichte 19 geschah, war am Anfang dieser drei Jahre oder einigen Jahren, die er dort war. Später, nach dieser Erfahrung in Apostelgeschichte 19, schrieb er einen Brief von Ephesus aus. Er war immer noch in Ephesus, aber es war nach Apostelgeschichte 19. Diese Erfahrung von den ersten sieben Versen dort, schreibt er einen Brief an die Korinther von Ephesus aus. Und jetzt wollen wir einmal sehen, was er an die Korinther schreibt. Schlagen wir auf 1. Korinther 1, um zunächst einmal zu erfahren, an wen der Brief wirklich geschrieben worden ist. 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Das ist die erste Adresse. Der Brief geht an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Was ist das für eine Gemeinde in Korinth? An die Geheiligten in Christus Jesus. Diese Gemeinde besteht aus Heiligen in Christus Jesus. An die gerufenen Heiligen, so werden sie auch bezeichnet. Die Gemeinde in Korinth besteht aus gerufenen Heiligen. Gerufen heißt, dass sie eine Bekehrung erlebt hatten. Sie waren bekehrte Leute. Jetzt kommt die zweite Adresse. Samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Dass sie den Herrn anrufen, heißt, dass sie eine Bekehrung erlebt haben. Sie haben einmal den Namen des Herrn angerufen in ihrer Bekehrung und sie sind jetzt Menschen, die mit Jesus in Verbindung stehen. Das heißt, der Brief geht an eine Gemeinde in Korinth, die aus Bekehrten besteht, und geht an alle Bekehrten auf der ganzen Welt. Samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Der erste Korintherbrief ist gerichtet an alle bekehrten Menschen auf der Welt. Was sagt jetzt Paulus von seinen Lesern über den Heiligen Geist? Kapitel 6, Vers 19. Wisst ihr nicht, alle Bekehrten auf der Welt, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt? Gibt es jetzt Menschen auf der Welt, die nicht den Heiligen Geist haben, aber doch bekehrt sind? Nein. Paulus muss nicht wissen, wer sich bekehrt und was er alles erlebt. Er weiß, auch wenn er nicht dabei ist, wo immer ein Mensch sich bekehrt, da ist er sofort ein Tempel des Heiligen Geistes. Er hat den Geist empfangen. Mit anderen Worten, wenn er jetzt den ersten Korintherbrief schreibt, und das ist das Wort Gottes, dann wird jetzt festgehalten im Wort Gottes, so etwas gibt es nicht mehr. Dies ist jetzt allgemeine Regel. Wenn jemand den Namen des Herrn anruft, dann ist er ein Tempel des Heiligen Geistes, den er empfangen hat. Der Geist wohnt in ihm. In Kapitel 14 sagt er, dass, was er schreibt, Worte des Herrn sind. Schlagen wir auf Kapitel 12, Vers 13. Wir wurden alle, Paulus, seine Mitarbeiter und alle Empfänger des Briefes, an jedem Ort auf der Erde, wo immer sie waren, wir, wenn wir den Namen des Herrn angerufen haben, wurden alle in einem Geiste getauft. Es gibt jetzt keine bekehrten Leute, die nicht geistgetauft sind. Und das heißt, seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wurden alle, merken Sie das Wort alle zweimal gebraucht, mit einem Geist getränkt. Gott hat den Geist ins Inwendige hineingegeben und den Durst gestillt. Der erste Korintherbrief ist also neues Wort Gottes, das diese Situation zum Abschluss bringt und ein Auseinanderfallen von Bekehrung und Geistempfang nicht mehr zulässt. Paulus kam dann nach Korinth wieder und von dort schrieb er einen Brief nach Rom. Lesen wir, was er im Römerbrief sagt. Der Brief, der nach Rom ging dann von dort aus in die ganze Welt. Rom war die Metropole. Er war auch nie in Rom gewesen, er kennt nur einige Gläubige dort. Wenn er jetzt Aussagen macht, dann macht er das unabhängig von ihrer Erfahrung. An wen wird der Brief geschickt? Vers 6 in Kapitel 1. Unter welchen auch ihr seid, Gerufene Jesu Christi. Gerufen heißt, dass sie dem Ruf von Jesus Christus geantwortet haben. Das heißt, sie sind bekehrt. Sie haben eine Umkehr vollzogen auf den Ruf von Jesus Christus hin. Sie wurden gerufen durch das Evangelium, haben dieses Evangelium angenommen und heißen also Gerufene. Sie sind also Bekehrte. Was sagt nun Paulus von bekehrten Leuten in Rom, egal ob er sie kennt oder nicht? Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben wurde. Hat den Heiligen Geist, weil er in ihm ausgegossen wurde. Hier wird kein Unterschied gemacht zwischen einen, die ihn vielleicht noch nicht bekommen hätten, wie in Samaria, und anderen, die ihn schon bekommen hätten. Kapitel 8, Vers 9. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein Eigentum. Vers 15. Ihr habt einen Geist empfangen, das heißt den Geist der Sohnestellung. Den Geist der Sohnestellung empfangen, das ist der zweite Teil von Vers 15. Nicht einen Geist der Knechtschaft, sondern ihr habt empfangen den Geist der Sohnestellung. Sie haben also den Geist. Wenn sie Gerufene sind, dann haben sie den Geist. Keine Ausnahme. Dies sind zusätzliche Teile des Wortes Gottes, die gegeben sind, um zu zeigen, wie es weiterging. Und so ist es auch geblieben. Nach Ephesus haben wir also keine Ausnahmen mehr. Wenn jemand Jesus Christus annimmt, dann bleibt es bei dem Normalfall, dass er dann auch gleich den Heiligen Geist empfängt und wiedergeboren wird. Das heißt, wir haben eigentlich nur drei Fälle, wo es anders war in Jerusalem beim ersten Mal, weil dann es konnte nicht früher sein. In Samaria wahrscheinlich, weil dort es klar sein sollte, dass die Samariter auf dieselbe Stufe kommen sollten wie Jerusalem. Und in Ephesus, weil es klar sein sollte, dass egal wie fromm man als Jude ist, man muss zu Jesus finden. Und wenn man zu Jesus findet, ist man dabei, sollte man den Heiligen Geist gehabt haben. Wie ist es, noch eine letzte Frage, Römisch 7, wie ist es bei Israel, wenn Israel sich am Ende der Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt und sich bekehrt? In Zacharia 12 lesen wir, dass sie ihn sehen werden, den sie durchstochen haben. Und sie bekommen den Geist, der Geist wird über sie ausgegossen und sie tragen Leid. Da fällt nicht auseinander Bekehrung und Geistempfang. Ihre Hinkehr zum Messias und der Empfang des Geistes fallen auch dort zusammen, wie üblich. Das heißt, Israel bildet auch am Ende der Zeit keine Ausnahme. Ezechiel 36 macht das auch klar, neues Herz mit dem neuen Geist.